Ja, das war jetzt auf Englisch und vielleicht haben es nicht alle so ganz verstanden, aber der blinde Mann auf der Straße, der hatte ein Schild da stehen und da stand drauf: Ich bin blind, bitte hilf mir. Und dann kam da wenig Geld zusammen und dann kam eine Frau vorbei mit einer Sonnenbrille und sie hat das Schild umgedreht und etwas anderes drauf geschrieben. Und dann kam auf einmal ganz viel Geld rein und die Leute haben was gegeben und er hat sich gewundert und dann kam die Frau nachher am Abend wieder und er hat sie an den Schuhen betastet. Habt ihr gesehen, ne? Wie er die Schuhe angefasst hat und dann gemerkt hat, es ist dieselbe Frau. Und dann hat er sie gefragt: Was haben Sie denn mit meinem Schild gemacht? Und dann hat die Frau geantwortet: Ich habe dasselbe da drauf geschrieben, nur in anderen Worten. Und sie, dann wird das Schild gezeigt in der Großaufnahme und da steht dann drauf: Es ist ein wunderschöner Tag und ich kann ihn nicht sehen. Und an diesem Clip, den finde ich sehr bewegend und sehr schön, weil er zeigt, was eine kleine Änderung bewirken kann in unserem Handeln und in unserem Blick auf die Stadt und auf das, was die Umstände so bringen, mit sich bringen. Und der Mann ist ja nicht gesund geworden oder so, aber die Worte, die haben das Positive, die Ressourcen, das Gute gesehen und haben gesagt, es ist ein wunderschöner Tag und die Leute werden dadurch angesprochen und angeregt, sagen, oh stimmt, es ist ein wunderschöner Tag. Entschuldigung. Und dann als Zusatz, und ich kann ihn nicht sehen. Und das ist genau die Perspektive, die ich heute Morgen mit uns besprechen möchte, anhand eines Abschnitts in Jesaja, dass wir uns fragen, welche Rolle spielt Hoffnung in unserem Leben? Jesaja 61. Darum geht es. Das ist der Abschnitt für eine Gemeinschaft, die sehr, sehr, sehr traurig waren und frustriert waren, weil sie nämlich alles verloren hatten und in einer fremden Umgebung waren und weil sie sich erinnert haben, wie schön es früher war, aber das war jetzt alles vorbei. Und Jesaja spricht in Kapitel 61: Der Geist Gottes, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Man wird sie die Eichen der Gerechtigkeit nennen, die Pflanzung, durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte bauen sie neu, die Ruinen vergangener Generationen. Fremde stehen bereit und führen eure Herden auf die Weide. Ausländer sind eure Bauern und Winzer. Ihr alle aber werdet Priester des Herrn genannt. Man sagt zu euch Diener unseres Gottes. Was die Völker besitzen, werdet ihr genießen. Mit ihrem Reichtum könnt ihr euch brüsten. Doppelte Schande mussten sie ertragen. Sie wurden angespuckt und verhöhnt. Darum erhalten sie doppelten Besitz in ihrem Land. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Denn ich, der Herr, liebe das Recht. Und ich hasse Verbrechen und Raub. Ich bin treu und gebe ihnen den Lohn. Ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund. Ihre Nachkommen werden bei allen Nationen bekannt sein und ihre Kinder in allen Völkern. Jeder, der sie sieht, wird erkennen, das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern. Worum es hier geht, ist, dass eine Gemeinschaft von frustrierten Menschen, von vertriebenen, verschleppten Israeliten, die in Babylon festsaßen im Exil, das heißt weg von zu Hause und die sich dort nicht wohlfühlten, jedenfalls die meisten, dass die angesprochen werden und dass denen gesagt wird: Leute,
Es gibt etwas, das euch aktivieren will. Es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Traum, den ihr mal hattet, den ihr aber verloren habt. Und der wird hier reaktiviert. Und im Jahr 538 hat Kyros, der Perserkönig, den Babyloniern, die Babylonier besiegt und hat gesagt, alle Verschleppte dürfen in ihr Heimatland zurück. Und da waren die ganz aufgeregt, die Israeliten, sagten, oh, wir können zurück, hurra! Wir haben so viele Geschichten gehört von denen, die das noch miterlebt haben, wie es früher war. Die ganze Schönheit Jerusalems haben die uns beschrieben, die Omas und die Opas. Und was waren das für aufregende Geschichten? Und jetzt? Jetzt dürfen wir selber hin und bekommen ein tolles Leben und ein glückliches Leben und ein zufriedenes Leben. Und dann machte sich ein großer Schwung von Israeliten, die verschleppt worden waren, auf und kehrten den langen Weg vom Zweistromland von Babylonien, auf heutigen Iran, Irak, in einem halbmondartigen Kreis zurück nach Israel, nach Kanaan, wo ihre Heimat war. Und sie waren so aufgeregt. Oh Mensch, so wie ein Weihnachtsgeschenk, das tollste und beste Weihnachtsgeschenk, was du dir je gewünscht hast. Endlich, endlich wieder nach Hause in der ganzen Schönheit und in dem ganzen tollen Leben, wie wir es uns immer gewünscht haben. Und dann kamen sie dort an und dann haben sie da nicht gefunden, was sie erwartet haben. Sie wurden nicht willkommen geheißen von den Leuten, die da in den Ruinen ihre Häuser gebaut haben, teilweise so außerhalb der Mauern und so weiter. Da waren Leute, die haben nicht applaudiert, die haben nicht gesagt, toll, dass ihr da seid, sondern im Gegenteil, die waren genervt. Und ihre Träume und die Idee von einem schönen, glücklichen Leben und von einem eigenen Zuhause zerrann zwischen ihren Fingern. Und mitten in diese Situation hinein, in diese Übergangsphase vom Exil zum neuen Zuhause, zum tollen Leben, mitten in dieser Übergangsphase, und sie gemerkt haben, dass es das nicht so ist, wie sie gedacht haben, da tritt Jesaja hier auf. Da trifft diese Botschaft hinein und zeigt ihnen, eröffnet ihnen, was möglich ist, dass sie eine andere Brille aufsetzen können. Dass sie nicht mit der Elend- und Not- und Problembrille und mit der Mangelbrille und der Sündenbrille durch die Gegend rennen müssen, sondern dass sie mit der Ressourcenbrille durch die Gegend rennen können. Und dass sie sehen können, obwohl es nicht so ist, wie sie erwartet haben, was möglich ist. Eine Botschaft der Hoffnung für Leute aus dem Exil. Und der Prophet fängt an, indem er seinen Ruf vom Herrn beschreibt und indem er sagt, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich nehme mal hier die... So, ne? Das ist der erste Vers. Damit fängt er an, um seinen Ruf zu beschreiben. Das ist so seine Jobbeschreibung, seine Aufgabenbeschreibung, um den Israeliten, die jetzt so enttäuscht sind, eine gute Nachricht zu bringen. Und kommt euch dieser Text irgendwie bekannt vor? Vielleicht manchem, der das Neue Testament schon mal gelesen hat. Das ist ein ganz berühmter Text. Einige nicken, weil es ist genau der Text, den Jesus zitiert hat. Als Jesus in Lukas 4 zum ersten Mal irgendwas öffentlich gesagt hat, seine erste Predigt, die Jesus gehalten hat, war genau diese Worte. Vers 1 bis 4. Jesus stellte sich in die Synagoge in seinem Heimatort in Nazareth. Die Rolle ist vor ihm aufgeschlagen, die Rolle Jesaja, und er liest Jesaja 61. Und dann macht er eine Zufügung und sagt, diese Worte sind heute unter euch erfüllt. Also da sehen wir, Jesaja hat ja 500 Jahre vor Christus für die Zeit 500 Jahre vor Christus diese Worte gesagt. Aber erst 500 Jahre später werden sie Wirklichkeit. Und hier erkennt man die Rolle, die Hoffnung spielt im Leben von einem Volk, von einer Gemeinschaft und auch in unserem Leben spielen kann. Die Hoffnung, die die Leute damals hatten und die Jesaja ihnen wieder vermittelt hat, gesagt hat, buddelt die Hoffnung aus, buddelt eure Träume wieder aus. Kriegt eine Ahnung vom Himmel. Nicht erst in der Ewigkeit wird es besser sein. Diese Welt hier kann besser sein. Macht das. Das heißt nicht, dass sie die Verwirklichung erlebt haben. Wenn wir Jesaja weiterlesen bis Kapitel 66, dann stellen wir fest, dass Jerusalem nie wieder so schön aufgebaut worden ist, wie es mal war unter der Zeit Salomos. Also die Hoffnung, die ist gar nicht wahr geworden. Aber die Hoffnung, die hat sie in die Lage versetzt, überhaupt zu handeln. Und das ist meine wichtige Überzeugung, die für mich wichtig ist heute Morgen und für dich auch wichtig ist, dass die Rolle von Hoffnung nicht ist, dass wir unsere Hoffnung alle erfüllt kriegen. Schon gar nicht in unserem Leben. Ich erinnere an die Worte von Jesus, der 500 Jahre später erst auftrat. Sondern die Rolle von Hoffnung ist, dass wir überhaupt handeln, das ist das Erste, dass wir überhaupt etwas tun, wenn wir das nicht haben, diese Aktivierung durch Hoffnung, Aktivierung durch eine Ahnung vom Reich Gottes, dann legen wir die Hände in den Schoß und tun gar nichts. Das heißt, dass wir überhaupt etwas tun. Und das Zweite ist, die Art, wie wir es tun. Dass wir es mit einer gewissen anderen Blickrichtung tun, als mit der pessimistischen Haltung, die Welt bleibt immer so, wie sie ist. Und gerade Christen, und es gibt eine Tradition in der Christenheit, ich will das nicht zu kritisch darstellen, aber ich persönlich, ich habe mich davon gelöst. Ich kann das auch nicht mehr mittragen, ich kann das nicht mehr unterschreiben, ich glaube das auch nicht mehr. Was lange Zeit eine Überzeugung war, dass die Welt so ist, wie sie ist und so bleibt, wie sie ist und dass es erst im Himmel besser wird. Nicht? Das bedeutet auch, wir gucken immer, wo das Elend ist, wo die Not ist, wo die Probleme sind, wo die Sünden sind, wo der Mangel ist. Und dann denken wir, Jesus geht dahin zu dem Mangel und zu dem Problem und bietet eine Lösung für die Probleme an. Aber es ist ein problemorientiertes Denken, ein notorientiertes Denken. Wir gehen nicht an der Not vorbei und sagen, die gibt es nicht. Das ist natürlich Quatsch. Aber die Frage ist, mit welcher Brille gehen wir überhaupt durch das Leben und durch die Stadt? Und diese Botschaft hier von Jesaja, die kannst du nur verstehen. Und die kannst du nur nutzen für dein Leben, wenn du der Überzeugung bist, diese Welt hier, wo wir jetzt hier heute zusammen sind, diese Welt kann besser sein, als sie jetzt ist. Sonst lässt sich dieser Text nicht verstehen und dieser Text lässt sich nicht anwenden. Und das kannst du auf verschiedene Bereiche deines Lebens beziehen. Das kannst du beziehen auf deine Familie, das kannst du beziehen auf deinen Umgang mit deinen Kindern, wie du in der Erziehung mit deinen Kindern umgehst. Das kannst du beziehen auf deine berufliche Situation, wie es bei dir auf der Arbeit läuft. Das kannst du beziehen in der Schule. Das kannst du beziehen auf deine Beziehung, auf Gemeinschaft, die du erlebst oder nicht erlebst, die Einsamkeit, die du empfindest. Das kannst du beziehen auf eine allgemeine Lebensfrustration, die du empfindest und der Überzeugung und der Vermutung, dass es nichts bringt, was du tust. Das kannst du auf alles beziehen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied, ob du der Überzeugung bist, nicht eingeredet, nicht eingebildet, sondern wirklich der Überzeugung, dass diese Welt besser sein kann, als sie jetzt ist. Das wird einen Riesenunterschied ausmachen, wofür du dich einsetzt, wofür du auch dein Geld gibst oder ob du überhaupt Geld spendest, zum Beispiel. Aber ohne diese Überzeugung aktiviert mich das nicht, inspiriert mich das nicht, regt mich das nicht an, überhaupt Geld zu spenden. Überhaupt in irgendwas zu investieren, Zeit zu geben, in so etwas wie hier wir als Gemeinde versuchen, in unserem Stadtteil mit den verschiedensten Diensten und Gemeinschaftstreffen, die wir in der Woche so haben. Und diese Überzeugung, die versucht Jesaja hier wieder wachzurufen und zu aktivieren und zu rütteln und zu sagen, Leute, ihr seht das, wie das jetzt hier ist und es ist anders, als ihr erwartet habt. Und eure Träume zerrieseln euch zwischen den Fingern. Und eure Idee von einem glücklichen Leben, das ist ein anderes gewesen, eine andere Idee gewesen. Und ihr seht, dass diese Idee einfach versackt im Sande. Und ich sage euch trotzdem, dass der Geist Gottes, dass der aktiv ist und dass der mich gesandt hat und gesalbt hat. Er meint sich selber, aber später bezieht Jesus es auf sich. Das heißt, wir müssen dabei Jesus selber auch im Blick behalten. Und der zeigt uns, mit seiner Anwesenheit und mit seiner Wahrheit und mit seiner Liebe, was möglich ist in unserem Umfeld. Und mir macht das unglaublichen Spaß, in den letzten Jahren mit so einer ja, ich muss ehrlich sagen, mein Menschenbild hat sich geändert, mein Weltbild hat sich geändert, meine Vorstellungen haben sich geändert. Ich habe früher ein total negatives Menschenbild gehabt und ich habe ein negatives Bild von mir selbst gehabt und von anderen Menschen. Ich habe ein sehr pessimistisches Weltbild gehabt. Und ich weiß nicht genau, wie du geprägt bist, aus welcher Tradition du kommst. Aber ich weiß nur, es gibt eine christliche Tradition, die auch dieses Weltbild und dieses Menschenbild des Negativen beinhaltet und von der vielleicht einige geprägt sind. Und das hat natürlich auch mit der Reformation zu tun, die vor 500 Jahren stattgefunden hat, in der Martin Luther entdeckt hat, dass wir aus Gnade gerettet sind, dass wir aber alle Sünder sind. Und seit 500 Jahren predigen wir dieses Evangelium, wir sind Sünder und wir müssen gerettet werden. Aber wir knüpfen bei der Sünde an, wir knüpfen bei der Not an. Und da trifft sich die Reformation mit der Marktwirtschaft. Weil die Marktwirtschaft, die sagt, du musst irgendeinen Bedarf haben, irgendeinen Mangel haben, irgendein Bedürfnis haben. Und dieses Bedürfnis und diesen Mangel, da bieten wir dann eine Lösung an. Da bieten wir dann etwas an dafür. Ja, da trifft sich Reformation, negatives Menschenbild, Sünderdasein mit Marktwirtschaft. Und wir als Gemeinde, ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht das als ganze Botschaft sehen und als ganzes Evangelium sehen. Es ist nicht falsch, wir sind alle Sünder, wir sind alle verloren ohne Jesus, aber es ist nicht das Ganze. Es gibt noch was ganz anderes. Es gibt unglaublich viel Potenzial in jedem Menschen, unglaublich viel. Wie kann mir einer erklären, wenn ich jetzt mit so einer Not und Elends und Mangel und Sündenbrille durch die Gegend laufe, ja, und denke, alle Menschen sind schlecht? Wie kann mir einer erklären, dass 30% aller Einwohner unserer Stadt von Bremen freiwillig ehrenamtlich sich für gute Zwecke engagieren? 30%. Gerade veröffentlicht wieder in der Zeitung. Wie ist das erklärbar mit so einem Menschenbild? So komme ich nicht weiter. Ja? Wenn ich diese Brille aufhabe, so komme ich nicht weiter und so kann ich auch die Wirklichkeit nicht erklären und nicht deuten. Wie ist es zu erklären, dass Leute freiwillig und gerne in Projekten, wo sie das Gefühl haben, dass es was Sinnvolles, sich engagieren? Wir hatten ja bei dem in diesem Jahr standfindenden, bei der ersten Aktion von Surf the City, wir hatten ja 200 Teilnehmer, wir haben ja mit viel weniger gerechnet von dieser Aktion. Und ihr habt vielleicht schon die großen Prospekte gesehen, die jetzt hinten am Ausgang liegen. Der neue Slogan, Bremen aufhimmeln. Das ist eine Hintergrundinformation und sehr, ich sag mal auch, niveauvoll geschrieben. Und zwar, man versteht dort die gesamte Hintergrunddynamik von dem Projekt Surf the City, wo wir als Gemeinde 3 Projekte in diesem Jahr ja gemacht haben. Das ist also für Multiplikatoren gedacht, dieses große Heft. Aber es ist spannend und es ist interessant zu sehen, dass Leute da unglaublich viel Spaß haben mitzumachen. Und wir haben jetzt eine Entscheidung gefällt. Ich bin in dem Kernteam von Surf the City dabei und wir hatten letzte Woche unser letztes Abschlusstreffen mit einer Coaching-Phase von 3 Monaten, in dem wir professionelle Coaches zur Seite gestellt haben. Und dieses war das letzte Treffen, jetzt letzten Donnerstag. Und wir haben entschieden, dass wir den Schuppen 2 im Industriehafen jetzt mieten. Kennt den jemand? Ja, das ist also eine Location, eine Event-Location, die größer ist als das Belle Etage, wo wir am Brill jetzt in diesem Jahr die erste Eröffnungsveranstaltung und Abschlussveranstaltung haben. Und wir haben das deswegen entschieden, weil wir gesagt haben, die wird wohl zu klein sein, Belle Etage, weil das ganze Ding einfach so gut läuft und weil Leute so viel Spaß haben. Ihr braucht ja nur noch mal hier das Bild am Ende von unserer Schiffsaktion angucken und das Lächeln sehen. Also das ist der Blick, den ich gewonnen habe in den letzten Jahren. Durch meine eigene Erfahrung, durch mein eigenes Erleben, durch Beispiele, die ich erlebt habe und auch einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich durch bestimmte Einflüsse in meinem Leben, durch Tradition, negatives Menschenbild, wir sind alle schlecht, ja, negatives Weltbild, die Welt geht eh vor die Hunde, ja, das hat sowieso im Grunde genommen, nicht? Dann diese ganze Endzeitgeschichte oder was weiß ich, was im Unterbewusstsein, ich bin da voll dagegen, gegen dieses ganze Endzeitdenken, aber was weiß ich, was im Unterbewusstsein mich noch mitprägt, dieses geht sowieso alles und der Antichrist und es wird alles schlimmer und schlechter, ja, das Einzige ist halt der Himmel, da wird es besser. So irgendwie, das hat mich auch geprägt und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich da verabschiedet von, ich bin da wirklich weggekommen von, ich glaube das auch nicht mehr. Ich unterschreibe das nicht mehr und ich glaube das nicht mehr und ich glaube, es funktioniert auch nicht. Und hier sagt Jesaja, Leute, wie wäre das, wenn ihr aktiv werdet und wenn ihr sozusagen als Benzin Gottes Hoffnung, Gottes Träume für Jerusalem wiederentdeckt. Wie wäre das? Und dann Vers 4. Es ist ja nicht so, dass Gott kommt und die Gefangenen werden befreit, was gesagt wird. Ja, die Gefesselten, denen wird die Fesseln gelöst, das neue Erlassjahr des Herrn wird ausgerufen, das heißt, die Sklaven werden freigelassen. Ne? Das passiert ja nicht einfach so. Oder diejenigen, die ein zerbrochenes Herz haben, die werden geheilt. Sondern das passiert nicht irgendwie mysteriös sonst wie, sondern Vers 4, sie bauen die uralten Trümmer wieder auf. Vers 4, dort an der Wand könnt ihr es auch selber lesen. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie neu, die Ruinen vergangener Generationen. Das heißt, diese Hoffnung, die Jesaja vibrierend, glühend ins Zentrum stellt, von den frustrierten Israeliten und enttäuschten Israeliten. Diese Hoffnung, sagt er, die soll und darf und kann und die wird euch aktivieren, selbst zu handeln. Selbst zu handeln. Die alten Trümmer selbst wieder aufzubauen. Das wird die Auswirkung der Hoffnung Gottes sein, der Hoffnung und der Träume, die Gott hat für euch. Und das heißt nicht, dass eure Hoffnungen alle erfüllt werden zu eurer Lebzeit. Ich habe ja schon gesagt, Jesus ist dann weit später erst aufgetreten. Und selbst zur Zeit von Jesus sind ja nicht alle Verheißungen der Bibel erfüllt worden. Wir warten ja immer noch auf die Erfüllung von einigen. Merkt man, wie ausgedehnt, wie zäh Hoffnung ist? Ist nicht nur auf deine Generation bezogen, auf meine, auf unsere Generation. Hoffnung und Gottes Träume weisen über Generationen hinweg. Aber sie aktivieren uns und sie animieren uns und sie regen uns an, jetzt aktiv zu sein. Jetzt zu handeln und jetzt Träume zu reaktivieren, die wir schon längst begraben hatten. Ich möchte zum Schluss ein paar Anregungen weitergeben, was vielleicht eine Idee ist für dich, was möglich ist in unserer Stadt, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Lage, in der du jetzt gerade bist, wenn du verschollene Träume reaktivierst, wenn du Türen wieder öffnest, wenn du das schaffst und wenn du sagst, ich merke, ich spüre, es kann besser sein, als es jetzt ist. Und ich setze nicht nur bei den Problemen an, ich setze nicht nur bei der Not an, da weiß ich sowieso gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich setze einfach mal bei den Ressourcen an. Ich setze einfach mal bei dem an, was gut ist. Und das Projekt Surf the City, das setzt ja bei dem an, was schon besteht an sozialen guten Projekten. Und wir haben ja als Gemeinde auch schon die ersten im Visier. Wir haben übrigens eine Idee entwickelt, nur mal kurz eingeschoben, um einfach mal die Woche zu starten, die im nächsten Jahr im März wieder sein wird. Wir wollen einfach mal eine Woche vorher an einem Samstag uns vor den Hauptbahnhof setzen, große Riesentische aufbauen, Riesenbrötchensponsor aus Bremen irgendwo gewinnen, eine Bäckerei, und Kaffeesponsor. Wir wollen einfach mal Brötchen und Kaffee ohne Ende dort einfach essen und trinken und teilen. Und jeder, der vorbeikommt und Lust hat mitzufrühstücken, den laden wir einfach ein mitzufrühstücken. Und das finde ich sowas von genial, diese Idee, sich einfach von Hauptbahnhof zu setzen. Dadurch wird Wir-Gefühl gestärkt und dadurch setzt man bei dem an, was schon da ist, was gut ist und was funktioniert und nicht immer nur beim Elend. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass man durch positive Zeichen, die man setzt, eine Atmosphäre schafft, das Negative zu überrollen. Weil wenn du immer nur bei den Problemen ansetzt, ist es uferlos. Du kommst irgendwann nicht mehr weiter. Aber wenn du ein Zeichen setzt, mit Wir-Gefühl, mit einer Atmosphäre der Wertschätzung, der Freundlichkeit und mit Barrierenabbau und mit Brückenbau, das ist ja egal, ob einer arm ist oder einer reich ist. Wir sitzen zusammen am Frühstückstisch und essen Brötchen zusammen. Ja? Wenn man so ein Zeichen setzt, Dann macht es so eine kleine Veränderung, so eine kleine atmosphärische Veränderung in der Stadt. Und dieses, was möglich ist, zu entdecken, verschollene Träume zu reaktivieren, das treibt mich total um in den letzten Jahren und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich sehe auch meine Arbeit und meinen Dienst als Pastor jetzt total ausgeweitet, nicht nur hier in der Gemeinde aktiv zu sein, sondern die Stadt im Blick zu haben und zu wissen, dass es möglich ist, anders zu leben. Ich habe jetzt die versprochenen Ideen, will ich mal zeigen. Das kann man wahrscheinlich nicht so gut lesen. Ich will auch nicht unbedingt jetzt alle vorlesen, aber es ist einfach mal eine Anregung. Ein paar Ideen, was möglich ist, vielleicht für deinen Hauskreis, wenn du in einem Hauskreis bist, vielleicht für deine Freundschaftsgruppe, in der du bist, oder mit Familienmitgliedern oder wem auch immer, einfach mal eine von diesen Ideen, die dich gerade zufällig jetzt anspringt, herauszupicken und zu sagen, das könnte möglich sein, das könnte Spaß machen, das könnte gut sein. Und ich glaube, dadurch könnte Gemeinschaft gebaut werden. Die erste Idee, schalt den Fernseher aus. Die zweite Idee, verlass dein Haus. Die dritte Idee, lern deine Nachbarn kennen. Viertens, begrüße Menschen. Kann man mal als Experiment machen, einen Tag lang jeden, den du triffst, begrüßen. Dann als Idee, schau auf, wenn du gerade gehst. Also guck Menschen an, wenn du gehst. Dann die nächste Idee. Muss ich gerade mal eben gucken, was heißt Stoop? Weiß das jemand? Auf den Stufen sitzen. Hat auch mal einer gemacht in seiner Straße, in der Stadt, einen ganzen Tag lang sich einfach auf die Treppenstufen gesetzt und da gelesen. Und dann hat er unglaublich viele Gespräche gehabt und Begegnungen gehabt. Oder als nächste Idee, pflanz mal eine Blume, ist jetzt nicht die Jahreszeit, um das draußen zu machen, aber drin. Benutz die Bibliothek, kauf von einem ortsansässigen Händler mal was, teile das, was du hast, hilf mal einem verlorenen Hund, immer gerne die Hundebesitzer, nimm Kinder mit zum Park oder nach draußen, ehre ältere Menschen, unterstütze deine Schule in der Nachbarschaft. Auch eine coole Idee, mach mal was heile, selbst wenn du es gar nicht kaputt gemacht hast. Eine richtig coole Idee. Have Potlucks, das ist eine Tradition in Amerika. Hab mal ein Nachbarschaftstreffen und Potlucks bedeutet, jeder bringt was mit, alle schmeißen zusammen und essen und trinken und haben Gemeinschaft. Macht mal einen Garten zusammen, nimm mal den Müll auf, lies mal eine Geschichte laut, tanze in der Straße. Das wäre cool, ne? Geht man auf die Straße und anstatt irgendwie sonst wohin zu gehen, bleibt man mal einen Moment stehen und tanzt mal einfach. Mal sehen, ob man dann eingewiesen wird, weiß ich nicht. Rede mal zum Briefträger. Es gibt ja viele Weihnachtspakete oder Weihnachtsbriefe oder Post, die Leute jetzt kriegen. Und die Postboten sind meistens sehr im Stress und sehr gehetzt. Also man kann nicht wirklich mit ihnen ausführlich reden, aber man kann vielleicht einfach mal ein Wort sagen oder einmal angucken. Ey, danke und so. Höre den Vögeln zu. Baue eine Schaukel auf. Hilf mal, etwas Schweres zu tragen. Tausche etwas. Barter for your goods. Starte eine Tradition, irgendeine Tradition, die man wiederholen kann. Frage etwas. Miete mal einen jungen Menschen von den Rangern zum Beispiel, um irgendwelche verrückten Aufgaben zu erledigen. Hire young people. Organisiere einen Fest in deiner Nachbarschaft. Back etwas extra und teile es. Bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst. Öffne deine Rollläden, sing mal zusammen, teile deine Fähigkeiten mit anderen. Take Back the Night ist eine Bewegung, das wusste ich vorher auch nicht, und zwar von Frauen, die nachts nicht mehr allein auf die Straße können, weil sie bedroht sind, vergewaltigt zu werden. Da gibt es eine Bewegung, ich glaube in England, die heißt Take Back the Night. Da tun sich Frauen zusammen und gehen zusammen mit mehreren nachts auf die Straße. Also hol dir die Nacht zurück. Da ist mir die Mühlenstraße eingefallen, bei uns im Blumenthal. Da habe ich noch so eine Idee. Ich weiß nicht, ob das irgendwann verwirklicht wird. Da kann man ja nicht mehr allein nachts hin, also abends so, weil ja man wird entweder erstochen oder irgendwie, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen sehr negativ, aber irgendwas passiert einem wahrscheinlich. Da ist ja ständig was in der Zeitung. Und ich würde gerne die Mühlenstraße, die ja eigentlich mal so das Zentrum Blumenthals war, die würde ich eigentlich ganz gerne mal auch abends irgendwie wiederholen. Aber vielleicht gibt es das irgendwann mal. Ja, dreh mal die Musik auf. Dreh mal die Musik leiser. Höre zu, bevor du im Wut reagierst. Vermittle einen Konflikt in einem Konflikt. Versuch zu verstehen und lerne von neuen und von ungewohnten Blickwinkeln. Und wisse, dass niemand still ist, obwohl viele nicht gehört werden. Und arbeite dran, das zu ändern. Also das ist wirklich so ein Riesen-Ideen-Cocktail. Und vielleicht hat eine Idee dich angesprungen. So plong und zack. Und oh, das ist eine gute Idee. Dann nimm die mit und mach was draus. Amen. Lass uns aufstehen.